Zuerst einmal fangen wir heute mit einem kleinen Nachschlag von gestern an. Nachschlag heißt hier der Rest von Kapitel 3. Ich lese da die Verse 14 bis 16. 1. Timotheus 3, Verse 14 bis 16. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Hier erst einmal eine kleine biografische Notiz darin. Paulus hat das ja vorher auch schon mal erwähnt. Er hofft, bald nach Ephesus zu kommen, um den Timotheus in seiner Arbeit unterstützen zu können. Aber er hat ihm dies, wie er sagt, schon geschrieben, damit er in der Zwischenzeit die Gemeinde anleiten kann, wie man sich denn richtig verhalten soll. Und dies, das bezieht sich auf das, was direkt vorher steht. Und zwar direkt vorher, da sind die Qualifikationen der Ältesten und der Diakone. Scheinbar war da einiges zu regeln. Und dann sagt er ja, das sollst du weiter lehren, damit die Menschen wissen, wie man im Haus Gottes wandeln soll. Haus Gottes war für die jüdisch-stämmigen Mitglieder der Gemeinde ja der Tempel. Und damit die jetzt nicht den Irrtum machen, ach, das ist jetzt der Tempel oder in die Synagoge, wie wir da reingehen sollen, dann definiert er neu und sagt, das Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Also Haus Gottes war normalerweise für die jüdischstämmigen der Tempel oder die Synagoge. Und hier sagt er, jetzt im neuen Bund, da ist das Haus Gottes nicht mehr irgendein Gebäude, wo Regeln einzuhalten sind, wo man niederknien muss, wo man welchen Psalm beten muss, wo man Opfer bringen muss, sondern das ist die Gemeinde. Aber die Gemeinde ist eben genau, da soll man genauso heilig umgehen, als wenn man in den Tempel geht. Im Tempel, da sollte man sich vorher auch waschen und sehen, dass man rein ist und all solche Sachen. Und das sollte hier auch der Fall sein. Also das richtige Verhalten in dem neuen Tempel Gottes, im neuen Haus Gottes, und das ist die Gemeinde, da steht der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also das ist der Ort, wo Gott wirksam sein will in der Welt heute. Und dann kommt noch ein Lob auf Gott, eigentlich eine Zusammenfassung der Wirksamkeit Jesu. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, oder wir können auch sagen, das Geheimnis dessen, was Gott den Menschen mitgeteilt hat. Also wenn du gottesfürchtig bist, bist du offen für das, was Gott den Menschen mitgeteilt hat. Und der Hauptinhalt des Wirkens Gottes wird hier von Paulus in wenigen Worten zusammengefasst. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Was heißt das? Das, was wir am Anfang des Johannes-Evangeliums schon lesen, Gott wurde Mensch. Gott wurde Fleisch. Und das wendet sich insbesondere gegen die damals verbreitete gnostische Lehre, die nämlich einen Unterschied gemacht hat zwischen dem Geist, der rein ist, und dem Fleisch oder der Materie, die schlecht ist. Und hier wird genauso wieder betont, Gott ist im Fleisch geoffenbart, ist hier sichtbar geworden. Übrigens ist das ja auch die einzige Möglichkeit, wie wir irgendetwas von Gott wissen können. Denn hätte Gott sich nicht selbst geoffenbart, und zwar hier materiell, dass wir ihn fassen können, was wollten wir überhaupt von Gott wissen? Dann könnten wir auf irgendwelche vage Gefühle setzen dabei. Aber hier sagt uns Paulus, Gott hat sich zugreifbar gemacht für den Menschen. Anfassbar, beobachtbar, nachvollziehbar. Und dadurch ist er, und indem er eben Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist. Gerechtfertigt im Geist. Hier wird darauf Wert gelegt, dass Jesus ja nicht nur Mensch gewesen war, sondern eben auch Gott gewesen ist, dass in ihm der Heilige Geist wohnte, der Geist Gottes. Dann gesehen von den Engeln, da ist uns nicht ganz klar, worauf sich das bezieht, wahrscheinlich auf das Wirken Jesu hier auf der Erde, möglicherweise aber auch auf die Zeit, wo er tot gewesen war und im Totenreich gewesen war. Dann geglaubt von den Heiden, das ist jetzt der Auftrag, den Paulus hat, wo er den Heiden gepredigt hat und jetzt eben dieses neue Geheimnis auch ist, Gott ist nicht nur für die Juden da, so wie es im Alten Testament schien, sondern Gott ist auch für die Heiden da, also auch das Geheimnis Gottes. Und dann aufgenommen in die Herrlichkeit, also er ist beim Vater, er ist wieder da, er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden, all das steckt da mit drin. Und da wird gesagt, das ist ein Geheimnis Gottes. Und das ist uns mitgeteilt. Geheimnis heißt, das können wir nicht einfach durch Nachdenken erschließen. Manche Dinge, die in der Bibel stehen, wie Anweisungen in den Sprüchen, die können wir durch vernünftiges Nachdenken erschließen. Geheimnis heißt, das können wir nur erfahren, wenn Gott es uns mitteilt. Sonst ist es den Menschen unzugänglich. und eben, dass Gott Mensch geworden ist, dass in ihm auch gleichzeitig noch Gott war, als er Mensch gewesen war, dass er für uns gestorben ist, auferstanden ist, dass die Heiden nun zum Reich Gottes dazugehören, das sind alles Geheimnisse, die Gott den Menschen mitgeteilt hat. So soll uns gesagt werden, so wird uns hier gesagt. Nun zum Hauptteil für heute, und der untergliedert sich wieder in zwei Abschnitte. Ich lese zuerst einmal den ersten, nämlich Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Der erste Abschnitt. Wir fangen noch mal von vorne an dabei, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich. Das heißt, hier scheint es sich um eine ziemlich klare Wahrheit zu handeln, nicht um eine bloße Vermutung. Also wir könnten mal spekulieren, es könnte so dabei herauskommen, sondern relativ deutlich. Was Paulus hier auch sagt, das ist nicht ein Ergebnis seines eigenen Nachdenkens, sondern er verweist hier auf den Geist Gottes, der diese Wahrheit, die jetzt kommt, geoffenbart hat. Ich halte das an dieser Stelle für wichtig, weil das, was wir im Folgenden lesen, bezieht sich ja zu einem gewissen Teil auf die Endzeit. Also wenn von späteren Zeiten die Rede ist, das ist eine Formulierung, die Paulus häufig gebraucht, wenn er von der Endzeit redet, also von dem, was dann kommen wird, bevor Jesus wieder da sein wird. Und da geht es eben bei ihm nicht nur um reine Spekulation, wie wir das zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas haben. Jetzt gerade vor zwei Tagen waren bei uns Zeugen Jehovas, haben uns den neuen Wachturm gebracht. Und das Thema des neuen Wachturms ist, wieder die Endzeit kommt Jesus wieder. Ja, da haben sich die Zeugen Jehovas schon häufiger die Finger verbrannt. Ich weiß nicht, haben sie schon 20 oder 30 Berechnungen gehabt und alle sind dann schiefgelaufen. Jetzt kommt eine neue. Allerdings, da stand noch keine Jahreszahl dabei. Wobei, ich habe schon mal andere ihrer Publikationen gelesen, 2021 ist so ein nächster Renner, wann das kommen soll. Also falls 2012 vorbeigeht, ihr wisst ja, 2012 war dieser Kinofilm und Roman, eben dass da das Ende des Maya-Kalenders ist und dass dann die Welt untergeht, dann das nächste Datum, auf das wir uns freuen können, ist dann 2021. Ja. Also gut, ihr merkt, ich nehme das nicht ganz so ernst mit diesen Berechnungen, weil hier will ich ja gerade den Unterschied machen. Da wilde Spekulation, einige von euch erinnern sich vielleicht noch an das Jahr 1999. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch daran? Da gab es ja selbst in christlichen Kreisen Spekulationen. Ich weiß von einigen Christen, die damals offen gesagt haben, jetzt sind 2000 Jahre seit dem Kommen Jesu vorbei und jetzt ist die Zeit, jetzt kommt Jesus wieder. Dann haben sie gesagt, seit der Schöpfung seien jetzt 6000 Jahre vorbei. Und das war ja genau wie bei der Schöpfung. 6 Tage gearbeitet, 1 Tag Ruhe. Der eine Tag sind das 1000-jährige Reich. Und danach ist dann die Ewigkeit. Also jetzt im Jahr 2000 fängt das 1000-jährige Reich an. Tolle Berechnung. Ne? Nur sie ist nicht eingetroffen. Das ist dann Pech dabei. Man hätte sich auch da zurückhalten sollen. Und vor allem, man hatte sich auch ja verrechnet. Das ist dann noch ein Problem, weil Jesus hier eigentlich vor Christus geboren ist. Also, denn die Mönche im Mittelalter, die unsere Zeitrechnung bestimmt haben, haben sich um etwa 4 Jahre vertan, sodass Jesus wahrscheinlich 4 vor Christus geboren ist. Klingt ja heute ein bisschen seltsam, wenn wir so etwas sagen, aber das ist so. Das heißt, wenn tatsächlich nach 2000 Jahren Jesus wiedergekommen wäre, dann hätte man die große Aufregung schon im Jahr 1995, 96 haben müssen. Im Jahr 2000 war schon zu spät. Und Gott ist ja nicht auf die Rechnung mittelalterlicher Mönche angewiesen, Gott wusste es ja genau. Also von daher hätte man sich im Jahr 2000 durchaus zurücklehnen können und sagen, na ja, so wild nicht, zumindest ist das nicht wahrscheinlicher, dass er heute wiederkommt, als in späterer oder früherer Zeit. Wie gesagt, das sind Spekulationen. Hier spekuliert Paulus aber nicht, sondern er sagt, das, was der Geist deutlich macht, was nämlich in zukünftigen Zeiten, in späteren Zeiten passiert, dass etliche vom Glauben abfallen werden. Dieses vom Glauben abfallen, das ist ja eine nicht ganz unproblematische Sache. Denn hier werden wir mit der Frage konfrontiert, kann das überhaupt sein? Da ist jemand scheinbar gläubig und hier wird dir gesagt, da sind Leute im Glauben und sie fallen in dieser Zeit vom Glauben ab. Und wir haben noch andere Aussagen in der Bibel. Gerade gestern haben wir das ja zusammen gelesen, die dabei waren im Römerbrief, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Dass Gott da, wo er zu uns Ja gesagt hat, an uns festhält. Aber ich möchte das gar nicht jetzt sehr lange ausdeuten dabei. Ich glaube, dieses ist einfach eine Mahnung, dass das irgendwie passieren kann. Dass Christen, wie auch immer, vom Glauben abfallen. Ich möchte dazu auch zwei Stellen lesen aus dem Hebräerbrief, die meines Erachtens da in eine ganz ähnliche Richtung sprechen. Ihr könnt das mit mir aufschlagen. Hebräer 3, Vers 12. Hebräer 3, Vers 12. Da lesen wir. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird, durch den Betrug der Sünde. Dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Aber auch hier spricht er scheinbar davon, dass es die Möglichkeit gibt, von dem lebendigen Gott in irgendeiner Weise abzufallen. Im Hebräer 6, Vers 6 lesen wir nochmal etwas Ähnliches. Da steht dann nämlich, vielleicht lese ich schon mal ein bisschen früher, ich fange dann Vers 3 an. Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und den Heiligen Geist teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kraft der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Und dann geht es auch da noch ein bisschen weiter. Hier nur zwei Stellen, die nach meinem Erachten durchaus in eine ähnliche Richtung zu sprechen scheinen. Und ich möchte da keine dogmatische Lehre rausmachen, sondern das vielleicht einfach uns nahekommen lassen als ethischen Appell, als Ermahnung. Und zwar nicht als Ermahnung, mache dir große Gedanken, ob du vom Glauben abfallen kannst, sondern sehe, da ist eine Gefahr, Christenleben ist keine leichte Sache, kämpfe und ringe darum, dass du möglichst nah bei Jesus bleibst. So herum möchte ich das lieber formulieren. Denn sonst kommen wir in große Spekulationen. Ja, wer ist denn damit nun gemeint? Und sind das nun die Ungläubigen oder die Halbgläubigen oder die Namenschristen oder sonst irgendetwas? Hier schreibt er ja in erster Linie an den Timotheus und dann auch an die Gemeinde. Und ich denke, das, was wir als Ermahnung in jedem Fall mitnehmen sollen, ist, Christenleben ist keine leichte Sache. Das ist nicht mit einem Mal einfach so geritzt, sondern halt dich daran fest, es muss auch etwas folgen, es geht auch weiter. Und das ist scheinbar nicht einfach, sondern da werden wir in verschiedener Art und Weise angefochten. Also in späteren Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. In den zukünftigen Zeiten, hier habe ich den Eindruck, dass Paulus generell davon spricht, wir sind immer in der Gefahr, dass unser Glauben Schaden nehmen kann. Aber dass er dann sagt, das wird sich insbesondere und ganz stark in der Endzeit manifestieren. Also, dass es in der Endzeit einen Abfall geben wird von Gott, nicht nur der Gläubigen, sondern dann auch der Ungläubigen. Das lesen wir zum Beispiel im 1. Johannes 2, Vers 18. Da wird nochmal ein Bezug drauf gemacht. Ich sage das, damit jetzt klar wird, dass hier wirklich die Endzeit mit gemeint ist. Kapitel 2, Vers 18. 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie sind nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es soll offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Und dieser Antichrist führt ja zu einer Verfolgung, zu einer Verführung. Das wird in den folgenden Versen, insbesondere ab Vers 26, dann im 1. Johannesbrief Kapitel 2 erklärt. Und da kommt es dann zu einem Abfall der Menschen von Gott. Scheinbar manche Christen, die sich dem Glauben abwenden, noch viel mehr die Leute, die ungläubig sind und jetzt gar nichts mehr davon zu tun haben wollen, die sich einspinnen lassen. Und ich glaube, ganz ähnlich argumentiert Paulus hier an dieser Stelle auch, wenn er nämlich sagt, dass hier die Leute irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen nachgehen. Irreführende Geister, Irreführung heißt ja so viel wie Verführung. Also da versucht einer, einen anderen zu führen, aber in die Irre, in den falschen Weg. Und das kann hier scheinbar passieren. Wenn von Geistern die Rede ist, dann wird nicht ganz deutlich, sind das jetzt Menschen oder sind das übernatürliche Wesen? Bei den Dämonen, da ist es klar, die kommen ja als nächstes, da wird es dann noch konkreter gesagt. Es könnten auch Menschen sein, die durch übernatürliche Geister falsch geführt werden und dann andere verführen. Was wir im ersten Johannesbrief gelesen haben und auch hier gelesen haben, scheinbar ist das eine besondere Gefahr für die Christen. Im ersten Johannesbrief steht ja sogar diese Antichristen. Also es wird ja gesagt, es gibt einen Antichrist ganz am Ende. Aber vorher gibt es schon Antichristen. Das heißt Einzelne, die gegen Gott kämpfen, gegen Jesus kämpfen. Und da steht, die sind von uns ausgegangen. Also scheinbar, also wir können daraus einen Schluss ziehen, scheinbar sind das Leute, die durchaus fromm reden. Also die nicht vollkommen gottlos sind, Atheisten sind, sondern die fromm reden. Und da ist für mich die Frage, was könnte das zum Beispiel sein von irreführenden Geistern? Und wenn ich jetzt mal rein spekuliere, so gefühlsmäßig danach, dann würde ich sagen, vielleicht die Predigt auch in christlichen Gemeinden in der westlichen Welt, du bist das Zentrum des Universums. Alles dreht sich um dich. Das hören wir ja da und dort. In christlichen Büchern, in Vorträgen, in Predigten. Du bist das Zentrum, alles dreht sich nur um dich. Was ich da schon alles für Sachen gelesen habe, nicht? Wie sehr sich Gott freut, wenn du dir nur ein bisschen Zeit für ihn nimmst. Zweifellos glaube ich, dass Gott das tut, aber die Botschaft der Bibel ist eher eine ganz andere. Die ist nämlich, du armer Tropf, sei froh, dass Gott sich Zeit für dich nimmt. Nicht, dass du dir Zeit für Gott nimmst. Das klingt ja so, als ob jetzt Gott, bitte, bitte, mach an, bitte, nimm dir etwas Zeit, ich stelle mich auch auf die Warteliste und danke, dass du dir endlich Zeit. Vollkommene Verkehrung. Da wird der Mensch in den Mittelpunkt gestellt und nicht mehr Gott. Und da habe ich den Eindruck, das kommt nach und nach so durch. Und dann, wenn es um die Errettung geht, naja, also Gott hat heute noch ein Sonderangebot für dich. Heute gibt es neben Sündenvergebung auch noch die Lösung aller Minderwertigkeitskomplexe und Arbeitslosigkeit und Eheprobleme. Und wenn ihr die Predigt Jesu liest, dann ist das eher ganz anders. Dann ist das, also wenn du das nicht aufgeben willst und das nicht aufgeben willst und wenn du ein Kreuz nicht aufnehmen willst, ja, dann geh, dann bleib doch. Wenn du allein besser zurechtkommst, bitte, mach es. Jesus ist da ganz anders. Der stellt nicht den Menschen in den Mittelpunkt, sondern da steht Gott im Mittelpunkt. Und ich habe den Eindruck, das könnte so eine Strömung sein, wo auch ein gewisser verführerischer Geist da ist. Das klingt fromm, so wie im ersten Johannesbrief, ist es im Kern aber gar nicht. Es geht nicht um unser Wohlbefinden, unseren Erfolg, dass unser Genuss noch mehr optimiert wird. Das könnte eine Sache sein, aber wir können uns natürlich auch andere vorstellen. Beispielsweise, wenn wir heute hören, wie viele Esoteriker eine Mischung machen zwischen christlichem Glauben und zwischen Bibel. Und wie auch immer weniger Christen das zu unterscheiden vermögen. Ich glaube, ich habe es euch im letzten Jahr schon gesagt. Dann habe ich eine Einladung von einer Gemeinde gelesen, es war eine Baptistengemeinde. Da gab es dann tibetanische Klangmeditation mit Lesungen aus der Bibel. Wo ich mir dann denke, oh, das ist aber schon ein bisschen komisch. Und einen anderen Christen traf ich auf einem Kongress, der sagte mir, er sei zen-buddhistischer Christ. Also immer, wenn er sich schlecht fühlt, dann macht er eben etwas Meditation, so zen-buddhistische Meditation, aber er ist festes Mitglied der Gemeinde. Oder einen anderen, den ich getroffen habe im Ruhrgebiet, der sagte, eigentlich sei doch der Koran die wahre Fortführung der Bibel. Weil die ganze Sache mit der Trinität, das war doch alles Irrlehre, das hätte die Kirche da unterdrückt. In Wirklichkeit sei doch Mohammed, der wieder darauf hingewiesen hätte, dass es nur einen Gott gäbe und Jesus sei doch auch nur ein Prophet, wie alle anderen auch. Und ich rede, wie gesagt, jetzt nur von Leuten, die sich als Christen verstehen und sogar noch als evangelikale Christen. Und da habe ich den Eindruck, hier ist eine Mischung zwischen esoterischem Gedankengut, Zeitgeist und christlichen Aussagen in der Bibel. Und ich denke, das könnte gemeint sein mit diesen irreführenden Geistern, von denen wir im ersten Johannesbrief gelesen haben, dass sie ausgehen von der Gemeinde. Also dass es da durchaus so einen christlichen Hintergrund gibt. Und dann Lehre der Dämonen, das ist hier, glaube ich, noch viel eindeutiger. Hier wird gesagt, das ist eben nicht nur was Irdisches, sondern hier spielt sich gleichzeitig ein geistlicher Kampf ab. Hinter dem, was Menschen lehren, steht der Versuch des Teufels, die Menschen auf seine Seite zu bringen, von Gott wegzuziehen. Und da scheut er sich nicht, manche Sachen ganz ähnlich zu machen, wie Gott es macht. Denken wir da die Wahrsagemagd, die sagt ja auch wahr. Da könnten wir sagen, ach, da tritt jemand auf und sagt, die reden das Wort Gottes. Wow, das ist doch toll, ist alles richtig. Aber die Jünger durchschauen das und merken, dass hinter dieser Prophetie der Teufel steht. Dann treiben sie diesen Geist aus und jetzt sagt die das alles nicht mehr. Jetzt predigt die nicht mehr, hört doch den Jüngern zu. Und das, was sie sagte, war ja gar nicht so falsch, aber der Ursprung war ein vollkommen falscher. Dass am Ende der Zeiten diese Dämonen auftreten werden und die Menschen von Gott wegführen werden, also dass die Versuchung und der Abfall durch dämonischen Einfluss zustande kommt, das lesen wir dann auch im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9. Ich werde das hier gerade mal vorlesen. Also da wird jetzt der Antichrist wird dann vorgestellt, der wird gesagt in Vers 4, dass er sich dann in den Tempel setzt und dann wird in Vers 9 gesagt, ich lese vielleicht am Anfang des Satzes, sonst ist das ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, dann muss ich hier in Vers 5 anfangen. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sage, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit, also der Antichrist. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher es zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Der Gesetzlose ist hier ein Titel für den Antichristen. Denn der Herr verzehrt wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischer Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführungen und Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen und so weiter. Also hier wird ganz deutlich, dass der Antichrist nicht nur aus eigener Motivation auftritt, sondern dass ein Wirken des Satans steht da. Also der Dämonen, okkulten Kräfte dahinter steht. Und so scheint es mir auch an dieser Stelle zu sein, wo ja deutlich von dem Dämonen geredet wird, die dahinter stehen. Ähnliches lest ihr dann auch in Offenbarung 16, Vers 14. Da wird dann nochmal gesagt, Offenbarung 16, Vers 14, dass Dämonen hinter diesem Abfall stehen, der in der Endzeit auf die Menschen zukommt. Dann haben wir noch eine weitere Spezifizierung in Vers 2. Wodurch geschieht das nämlich? Also die Dämonen stehen dahinter, die Geister stehen dahinter. Und wem bedienen sie sich? Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Hier ist genau das, was ich euch auch gerade gesagt habe, was wir schon gelesen haben im 1. Johannesbrief. Das heißt nämlich, die reden und die reden fromm, aber sie lügen. Hier wird nämlich gesagt, Lüge heißt ja, die reden das eine und das andere stimmt. Heuchler sind Leute, die reden das eine und tun das andere. Also das heißt, die sind Leute, die treten fromm auf und gerade deshalb wirken sie eben zur Irreführung. Aber das, was sie sagen, sind Lügen und ist Heuchelei. Und wieso? Naja, wahrscheinlich zum eigenen Vorteil. Denn ein Heuchler heuchelt normalerweise, weil er einen eigenen Vorteil davon hat. Entweder Ansehen oder Macht oder Einfluss oder Geld oder sonst irgendwas. Deshalb wird dann geheuchelt dafür. Und dann wird gesagt, sie sind in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt. Was heißt das? Ein Brandzeichen kennen wir ja. Früher hat man auch Sklaven gebrandmarkt, manchmal. Das heißt, die haben dann so ein Zeichen aufgedrückt bekommen. Jeder wusste, der gehört jetzt dem oder dem dabei. Und hier wird gesagt, die haben das nicht äußerlich, aber in ihrem Gewissen sind sie gebrandmarkt. Eigentlich in ihrem Gewissen wird ganz deutlich, dass sie falsch sind. Aber sie haben ihr Gewissen eben abgetötet. Gewissen bezieht sich ja immer auf das Handeln, auf die Moral, auf das, was wir tun. Das heißt also, hier zeigt sich die Heuchelei, dass die Leute das eine reden, aber was ganz anderes tun. Und solche Leute sind verführerisch für die Gemeinde und führen dann zum Abfall. Also frommes Reden und Handeln ganz entgegengesetzt dazu. Was Paulus dadurch natürlich sagen will, das hat er auch vorher schon erläutert, bei dem vorbildlichen Christen sollen Reden und Handeln, sollen Überzeugung und dessen, wie wir im Alltag leben, sollen übereinstimmen. Das soll nicht im Gegensatz zueinander sein. Also hier gebrandmarkt im Gewissen. Das heißt, das moralische Handeln, da wird ganz deutlich, das sind Heuchler. Das stimmt gar nicht, was die sagen. Aber wie gesagt, sie reden fromm. Deshalb Lügen und Heuchler. Und deshalb muss man hier aufpassen. Weil einem vollkommen offensichtlichen Irrlehrer, in dem Fall die Christen zumindest kaum darauf rein, aber einer, der heuchelt, einer, der eben nach außen hin lügt, und das klingt dann so gut, da fällt man eher drauf rein. Und was tun die unter anderem? Hier werden ja nur Beispiele genannt. Hier ist keine vollständige Liste, aber hier werden Beispiele für das, was diese Irrlehrer tun, diese Lügenredner. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen. Wie ist das mit dem Heiraten gemeint? Nun, das könnte sich beziehen auf solche Überzeugungen, die es immer wieder in der Christenheit gegeben hat, die Sexualität generell als schlecht darstellen. Das war in der Gnosis so, wo man alles, was mit dem Körper zu tun hatte, als schlecht und alles, was mit dem Geist zu tun hat, also rein denkerisch, als gut. Ihr kennt das vielleicht auch in dem Begriff der platonischen Liebe, als die Art der reinen Liebe. Da ist dann nichts Fleischliches dran. Und das meinte eben nur rein mit dem Kopf lieben. Und da, das ist nach dieser Aussage hier Lehre der Irrlehrer. Das ist so gar nicht. Die körperliche Liebe, auch die Sexualität, ist von Gott nicht generell schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Namen Hochmann von Hochenau gehört habt. Das war ein wichtiger Vertreter im Pietismus. Das war damals ein umjubelter Prediger, aber einer, der seltsame Ideen hatte. Zinzendorf war mit ihm bekannt und der Hochmann von Hochenau hatte unter anderem eine Eheethik entworfen. Und diese Eheethik lief so, es gäbe drei Stufen der Ehe. Also es gäbe erstmal die tierische Ehe. Das ist das, was heute manchmal bei vielen Leuten anzutreffen ist. Das heißt, die sind nur des fleischlichen Genusses wegen zusammen. Also da ist keine Treue, da ist kein Verhältnis, gar nichts. Die sind einfach, die wollen zusammen schlafen. Also das ist die tierische. Ja, und dann gibt es die normal menschliche. Und das ist, man lebt treu miteinander, schläft nur zusammen, um Kinder zu zeugen. Das waren also die christliche, die menschliche so. Ne? Das ist jetzt nicht die tierische, die menschliche schon ein bisschen höher. Und die rein geistliche, das sei, Mann und Frau leben wie Brüderchen und Schwesterchen miteinander, fassen sich nicht an, berühren sich nicht und kämpfen nur als Streiter Gottes für das Reich Gottes. Ist doch eine niedliche Umschreibung, oder? Der Zinzendorf, als er das gehört hat in seiner Jugend, war richtig begeistert davon und wollte dann auch mit seiner Erdmund Dorothea, die er geheiratet hat, solch eine Ehe führen, eine reine Streiterehe, wie er es nannte. Hat allerdings nicht geklappt. Sie hatten dann zahlreiche Kinder bekommen und die sind dann wahrscheinlich nicht einfach nur durch die geistige Gemeinschaft entstanden, sondern da war auch mehr dabei. Und wir sehen, diese Lehre des Hochmann von Hochenau klingt ja ganz interessant, ist aber ungeistlich. Denn hier müssen wir schon sagen, die Sexualität ist ja von Gott schon gut geschaffen, schon vor dem Sündenfall. Und wir wissen ja, da steht, seid fruchtbar und mehret euch. Das hat mit Sexualität zu tun. Sexualität ist nicht schlecht, sondern sie wird nur, wenn sie von Gott losgelöst wird, pervertiert und dann kann sie allerlei Unheil über den Menschen bringen. Aber hier gab es damals Lehrer, die Sexualität generell als schlecht dargestellt haben. Und das gab es in der Kirchengeschichte immer wieder. Deshalb mussten die katholischen Priester ehelos bleiben, weil man gesagt hat, ja, Sexualität schlecht, die sind unheilig, die können ja nicht das Abendmahl austeilen, die müssen ganz rein bleiben, also ohne Frau und ohne Sexualität. Ja, und wie war das im Alten Testament? Welche Regeln hat Gott da aufgestellt? Ja, die Priester sollten verheiratet sein. Das war ganz normal, das war gar kein Problem. Ehe und Sexualität ist nicht von Gott generell schlecht. Aber es gab immer wieder in der Kirchengeschichte Leute, die besonders heilig, besonders rein sein wollten und dann möglichst gar nichts damit zu tun, was Ehe und Sexualität angeht. Und das ist eine der Punkte, die hier erwähnt werden als Beispiel. Das nächste, was hier erwähnt ist, dass sie verbieten, Speisen zu genießen. Und da wissen wir aus der frühen Kirchengeschichte, gab es einige, die die Reinheitsgebote des Alten Testaments einhalten wollten. Das gibt es übrigens auch Christen in der Gegenwart. Wobei, jetzt müssen wir sagen, sind das Christen, sind das keine Christen, aber zumindest Leute, die sich als solche bezeichnen. Denn die Speisegebote des Alten Testaments werden ja heutzutage bei den Adventisten wieder hervorgeholt und sie wollen sich danach richten. Da können wir sagen, das klingt ja so ein bisschen wie dieses hier, bestimmte Speisen verbieten. Was es immer wieder in der Christenheit gab, zum Beispiel bei den Katharern war, die haben gesagt, du darfst kein Fleisch essen. Übrigens ist das bis heute bei der Sekte des universellen Lebens der Fall. Also wir waren ja gerade vor der Freizeit, waren wir in Urlaub als Familie und dann waren wir, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo waren wir unterwegs in einem Supermarkt und da lag da in einem, so Traktate aus, könnte man sagen. Und meine Frau, die immer etwas für gesunde Ernährung ist, die sah das dann sofort, da stand eben keine Fleischnahrung. Und dann hat sie gesagt, oh, das ist interessant. Da habe ich gesagt, Vivian, pass auf, das ist bestimmt von universellem Leben. Und dann haben wir drin geblättert und tatsächlich Adresse von universellem Leben da drin. Na, jetzt war sie enttäuscht, dass das nicht doch nochmal etwas ist. Sowas sagt hier lieber nur Gemüse und Obst und so weiter. Und wobei ich ja froh bin, mit ihr verheiratet zu sein, denn dadurch ernähre ich mich dann gesünder. Sonst würde ich vielleicht gar nicht so viel Gemüse und Obst essen. Also ihr merkt ja schon, wie ich das darstelle. Ne? Ich bin jetzt nicht ganz der Typ, der sagt hier nur vegetarisch. Aber tatsächlich ist es ja so. Das sagt Paulus ja zum Beispiel im Römerbrief, aber auch gestern gelesen. Dass diejenigen, die sagen, wir sollen kein Fleisch essen, naja, dann meinetwegen sollen sie es nicht tun, aber die sollen keine anderen dazu zwingen. Weil das, was Gott gemacht hat, wird ja hinterher auch gesagt, genieß es mit Danksagung, ess es. Da sollen wir nicht zusätzliche Gebote einführen und sagen, jetzt bist du noch etwas Heilige. Du isst nur noch Kohlrabi und Mohrrüben oder so. Jetzt ist da noch mehr Licht in dir oder so, ne? Die Pflanzenkraft und so. Nein, nein, nein. Die Speise ist nichts anderes als Speise und natürlich sollst du versuchen, einigermaßen ausgewogen dich zu ernähren, sollst deinen Körper ja nicht kaputt machen, nicht zu viel Zucker, nicht zu viel Fett, nicht zu viel, was weiß ich, kennt ihr alles, diese Ernährungsregeln. Aber die machen dich nicht heiliger. Die machen dich auch nicht zum besseren Christen. Das sind auch nicht Gebote Gottes. Das sind einfach Einsichten der Vernunft. Und nach denen kann man sich richten. Aber wer so etwas aufstellt, der wird zum Irrlehrer. Genauso ist bei den Zeugen Jehovas, die haben ja auch ihre Speiseregeln, was man essen darf, was nicht, unter anderem eben kein Blut, Transfusionen, die isst man ja jetzt nicht, aber auch einige andere Regeln dabei, was man essen darf und was man nicht essen darf. Und das gab es unter Christen immer wieder. Und dieses sind ja hier an der Stelle nur Beispiele. Das heißt, wir sollten darauf achten, auch unter uns, dass nicht Gebote aufgestellt werden, die eigentlich gar keinen Rückhalt in der Bibel haben. Hier waren es über Ehe und Sexualität und über Speise, aber es gibt auch in anderer Hinsicht Gebote und Regeln, die in Gemeinden oder Gruppen aufgestellt werden, die letztlich keinen Rückhalt in der Bibel haben. Und das gab es immer wieder. Also, ich weiß nicht, ob ihr von denen gehört habt im 19. Jahrhundert. Da gab es dann eben die Christen, die gesagt haben, wenn du Christ bist, darfst du nicht mit der Eisenbahn fahren. Klingt ja heute ein bisschen weit hergeholt. Na, damals war die Eisenbahn das moderne Verkehrsmittel überhaupt, weil sie eben gesagt haben, hätte Gott gewollt, dass der Mensch sich mit solch einer Geschwindigkeit vorbewegt, wie diese 45 Stundenkilometer, diese ersten Eisenbahnen fuhren, dann hätte er ihnen schnellere Beine gegeben. Er wollte das nicht, also ist das eine Sache des Teufels und man soll die Finger davon lassen. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es viele Gemeinden, die gesagt haben, ein Christ darf kein Radio haben. Warum? Weil wir in der Bibel lesen, dass der Satan, der Herrscher dieser Welt ist, der im Luftraum herrscht. Und weil die Radiowellen ja durch den Luftraum gehen, sind sie durch den Herrschaftsbereich des Teufels, also ist das Radio vom Teufel. Ich kann euch solche Traktate noch zeigen. Und da wurden Christen unter Druck gesetzt. Und wurde gesagt, also wenn ihr das tut, dann seid ihr nicht mehr richtig im Glauben. Heute sehen wir das vielleicht ein bisschen anders, zu Recht. Damit will ich ja gar nicht sagen, dass Radio immer gut ist. Aber das Radio ist nicht schlecht, weil es Radiowellen hat, sondern wenn es das Radio schlecht über das, was da gesendet wird. Und darauf muss man natürlich achten, das ist bei vielen Sachen so. Aber manchmal gibt es eben diese Form von, es werden Gebote, Gesetze gemacht, die eigentlich in der Bibel gar keinen Rückhalt haben, die aber einen Anschein höherer Geistlichkeit vermitteln sollen und es eigentlich nicht sind. Und das sollen jetzt natürlich diejenigen hören, die davon in erster Linie betroffen sind. Diejenigen, die sowieso immer nur nach Freiheit lechzen und sagen, ach endlich alles ist erlaubt, nichts ist mehr eingeschränkt. Nee, die sollen dann gar nicht zuhören, die sollen da die Ohren eher zumachen. Denk eher daran, ja, es gibt auch Einschränkungen, die biblisch sind. Nun, dann endet Paulus hier an diesen Absatz damit, wenn er sagt, denn alles, was von Gott geschaffen ist, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ach ja, vorher ist noch eine kleine Sache, die will ich doch noch erklären. Da steht nämlich, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch von Gott geschaffen sind, Vers 3, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Also ich habe ja gesagt, diese Sachen sind nicht verboten in der Bibel. Warum steht hier denn nur für die, die gläubig sind? Also das ist gemacht für die, die gläubig sind, zu genießen. Ich glaube, hier ist wieder die Einschränkung, die ich auch gerade schon angedeutet habe. Nicht alles, was Gott geschaffen hat, können wir willkürlich gebrauchen. Denken wir an die Sexualität. Hier wird einerseits gewährt, Ehe ist nicht verboten, Sexualität ist nicht schlecht. Sie ist gemacht für den Gläubigen, dass er sie richtig gebraucht. Denn der Ungläubige, der pervertiert sie häufig und dann ist sie natürlich schlecht. Das heißt, mit Danksagung genossen, wir sollen es nicht machen, so wie die Welt. Die Welt macht viele Dinge, missbraucht sie. Die Nahrungsmittel werden zu welchen Orgien missbraucht. Die Sexualität wird ebenfalls missbraucht, nur für die eigene Lust dabei. Das ist natürlich falsch. Aber das heißt nicht, dass die Sache an sich schlecht ist. Die Sache an sich ist gut und sie ist von Gott geschaffen, damit der Gläubige sie bibelgemäß, gottgemäß gebraucht. Deshalb wird der Gläubige hier erwähnt. Paulus sagt nicht, naja, alle Ungläubigen auch, weil die ja häufig gar nicht wissen, wie sie richtig damit umzugehen haben. Und dann kommen wir zum zweiten Teil dieses Kapitels. Das ist dann Vers 6 bis Vers 16. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit dem Wort des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich deiner Jugend wegen, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Einige Sachen sind euch hier beim Vorlesen sicherlich von vornherein gleich klar. Andere, die reizen irgendwie zum Missverständnis. Wie, wenn du das tust, wirst du gerettet werden. Also doch eine Art Werkgerechtigkeit. Oder wenn wir da lesen, die körperliche Übung ist zu wenig Nütze. Aha, endlich ein Wort für die Sportmuffel. Oder so. Nein. Ja, wobei ich tatsächlich auch eher eine Vorliebe habe für Denksport als für den körperlichen Sport. Aber aus Einsicht, dass mein Körper das braucht, mache ich es dann trotzdem. Auch wenn ich da nicht der große Fanatiker in dieser Hinsicht bin. Also, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, das heißt, alles, was jetzt vorher erwähnt wird, die Einsetzung der Ältesten, die Warnung vor den Irrlehrern, das soll er den Brüdern vor Augen stellen. Das heißt, hier ist wieder eine verantwortliche Aufgabe, die eine Leitungsposition, die eine Leitungsperson hat. Dieser Begriff vor Augen stellen bedeutet, dass diese Wahrheit wichtig ist, bedeutet aber auch, dass er sie dafür gewinnen soll. Interessanterweise steht eben an dieser Stelle nicht, du sollst sie dazu zwingen, dass sie das annehmen. Sondern dieses Vor-Augen-Stellen meint vielmehr das Werben dafür. Er soll sie leiten, er soll sie anleiten dabei. Hier eine wichtige Aufgabe für jemanden, der in der Gemeinde Führungsverantwortung hat. Es ist nicht der Diktator, der auftritt. Das macht auch Paulus kaum. Er lässt sich von den Irrlehrern angreifen und er ist eher relativ demütig und zurückhaltend. Er sagt die Wahrheit deutlich, aber er zwingt sie nicht, er droht ihnen nicht. Das ist ja auch ein Kriterium, was wir vorher gehabt haben bei den Ältesten. Das heißt, sie sollen nicht streitsüchtig sein, sie sollen nicht gewalttätig sein und so weiter. Und das ist hier ein praktisches Beispiel dafür. Also stell ihnen das, was ich dir gesagt habe, vor Augen. Nicht drängen sie dazu, zwingen dazu. Wenn du das tust, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Und dann steht hier, finde ich, so ein ganz interessanter Bezeichnung, der sich nähert mit dem Wort des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Dieses Wort nähren meint genau das, woran wir ursprünglich denken. Nur wenn wir an Ernährung denken, dann denken wir normalerweise an Essen. Essen und Trinken, damit es uns gut geht, damit wir wachsen können. Na gut, wir nicht mehr, zumindest nicht in die Höhe, aber Kinder dann schon, da sagen wir nicht, ess, damit du groß und stark wirst und so. Also Ernährung brauchen wir für unsere körperliche Gesundheit. Und hier benutzt Paulus genau dasselbe Wort der Ernährung und sagt, du brauchst für dein geistliches Leben auch eine Ernährung. Und die kommt nicht aus fromme Popmusik anhören. Oder sich regelmäßig bei McDonald's treffen. Das ist alles gut und schön, können wir machen. Aber geistliches Wachstum kommt, oder geistliche Ernährung kommt, wird hier eindeutig gesagt, aus dem Wort des Glaubens und der guten Lehre. Das bedeutet also, wenn wir im Glauben vorankommen wollen, dann ist der Besuch einer gemeindlichen Veranstaltung alleine nicht genug. Es kommt erstmal darauf an, was in der gemeindlichen Veranstaltung stattfindet. Wenn wir in der Gemeinde zusammen Kaffee trinken, was unsere Gemeinde ab und zu tut, ist ja auch nicht verboten. Aber dadurch kommt kein geistliches Wachstum. Wenn dann einer sagt, ich war in der Gemeinde und meint, das sei gleich ein Ausweis der Gläubigkeit. Irrtum. Der Ausweis der Gläubigkeit kommt an dieser Stelle dadurch, dass man sich nähert vom Wort des Glaubens und der guten Lehre. Und jetzt wäre die Frage, wie häufig am Tag isst du? Naja, hier in der Bibelschule wahrscheinlich etwas häufiger als im Alltag. Zumindest geht es mir so. Ich weiß ja nicht, wie ihr das normalerweise macht, aber sonst fällt das Kaffeetrinken bei mir manchmal aus, wenn ich im Büro sitze, manchmal auch das Mittagessen. Aber nehmen wir mal mindestens zweimal.
Und dann will ich ja kein Gesetz daraus machen, aber es soll gesagt werden, genauso wie du regelmäßig immer wieder was zum Trinken brauchst, immer wieder was zu essen brauchst, genauso brauchst du regelmäßig immer wieder das Wort Gottes. Das genügt nicht, einmal in der Woche irgendwas wahrzunehmen. Dann verhungerst du. Genauso, wenn du jetzt versuchen wolltest, nur einmal in der Woche zu essen und zu trinken. Es würde vielleicht eine Woche gut gehen, vielleicht auch noch eine zweite, aber irgendwann kriegst du dann Probleme. Und hier wird dieser Begriff des Nährens, des Ernährens gebraucht, weil Paulus sagen will, genauso regelmäßig, genauso intensiv, wie du Nahrung zu dir nimmst und die richtige, so sollst du die richtige Lehre und auch das Wort des Glaubens aufnehmen. Und das bedeutet, dass wir auch da, wo wir zusammen sind, insbesondere Lehre des Wortes Gottes in den Mittelpunkt stellen sollen. Gemeinschaft der Christen besteht nicht darin, ein paar praktische, pragmatische Tipps zu geben, wie kann ich meinen Arbeitsalltag gut organisieren. Das ist schön und nett und da gibt es gute Bücher darüber, meinetwegen Simplify Your Life, ne, schmeiß bestimmte Sachen weg oder mach dieses oder jenes. Das ist alles schön und nett, hat aber mit dem Glauben erstmal nichts zu tun. Und wenn du diese Sachen hören willst, kannst du auch nebenher ein Buch lesen, kannst auch zur Volkshochschule gehen. Eigentlich, um dein geistliches Leben zum Wachstum zu bringen, gehört Lehre dazu, Studium des Wortes Gottes. Das ist ganz unabdingbar das Entscheidende und Wichtige. Die anderen Sachen sind nicht schlecht. Ich habe mich gar nicht dagegen ausgesprochen. Es ist ja wichtig zu wissen, wie können wir Streit schlichten, mal da einen Kurs besuchen und so etwas. Oder wie können wir unsere Kinder gut erziehen. Wobei das sind ja auch biblische Sachen, die wir da lesen können und lernen können. Aber generell Studium des Wortes Gottes. Dann steht die unheiligen Altweiberlegendenweise ab. Was ist damit wohl gemeint? Also unheilig heißt schon mal, die sind eigentlich nicht im Sinne Gottes. Und ich weiß nicht, das klingt ja fast wie so ein Vorurteil gegenüber älteren Frauen. Na, damit ist das gemeint, was es früher häufiger gab, vielleicht heute auch noch, ich weiß es nicht, dass früher, da haben dann die älteren Frauen so die Märchen erzählt, die von irgendwelchen Dingen erzählt haben, oh, da kommt der schwarze Mann oder sonst irgendwas mit den Kindern. Und das wird hier auf eine Ebene gestellt. Es geht ja nicht nur um solche Geschichten, sondern es geht darum, alles an Zeug, was jetzt über die Bibel hinausgeht, alles an erfundenen Geschichten, die weise ab, hat damit nichts zu tun. Also irgendwelche Stories, die über die Bibel hinausgehen. Deshalb, das ist ja was Ähnliches, was vorher mit Legenden bezeichnet worden ist, hier auch nochmal, aber dann eben als Altweiber-Legenden. Das heißt, Geschichten, die sich zwar schön anhören, aber die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen, das wir studieren sollen. Was könnte das heute sein? Nun, ich glaube, in der Esoterik die Werbung der apokryphen Evangelien. Da ist plötzlich jemand begeistert, weil er die Pistis Sophia gelesen hat und denkt sich, wow, jetzt weiß ich endlich, was Gott von uns will. Oder da sind andere, die haben neue Offenbarungen, wie das Buch Mormon. Oder bei der apostolischen Kirche der Stammapostel. Oder es gibt ja auch manche in kirchlichen Kreisen, wie die Anhänger von Ivo Sasek, die meinen, dass dieser Ivo Sasek neue Offenbarungen von Gott hätte, zumindest die Bibel in einzigartiger Weise verstehen könne. Oder wie ist es bei den in christlichen Kreisen immer mehr kursierenden Jenseitsberichten? Ich weiß nicht, ob ihr da was gehört habt. Hat irgendeiner eine Exkursion, war halb tot oder ganz tot, war im Jenseits oder hat geträumt oder sonst was. Und dann berichtet er, ich habe mit Jesus konferiert und hat er mir das und das gesagt. Und plötzlich ist die Bibel klar. Und ich weiß, Gemeinden, da treten solche Leute am laufenden Band auf. Und man schaut gar nicht mehr, was in die Bibel steht, was da passieren soll, sondern was die Leute alles erlebt haben. Das ist so unmittelbar, so direkt. Und zwar nicht alle dieser Leute, ich kenne die auch nicht alle, aber manche von denen sind offensichtliche Betrüger. In einer Arbeitsgemeinschaft für biblische Ethik in der Medizin, in der ich mitarbeite, da sind wir einem solchen Fall nachgegangen. Ein Prediger, der insbesondere in Pfingstgemeinden, der kommt aus dem Ruhrgebiet, auftritt und der sagt, er sei in Russland gewesen und da hätte er einen schweren Autounfall, einen tödlichen Autounfall und dann seien ihm 5 Organe, lebenswichtige Organe, herausoperiert und durch ein Wunder Gottes würde er immer noch leben, aber in dieser Zeit, als er tot gewesen war, war er im Himmel und hat mit Jesus gesprochen. So tritt er auf und erzählt dann alle möglichen Sachen. Wir haben dem nachgeforscht. Wir haben unter anderem das Krankenhaus angeschrieben, in dem er gewesen war. Herausgekommen ist, er hatte eine kleine, unbedeutende Verletzung. Es wurde ihm die Milz entfernt. Er war nie tot. Ja, was sollst du solch einem Menschen noch glauben? Aber wenn der in der Gemeinde auftritt, erstmal ist man doch gut, glaube ich. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch ein Christen. Das ist auch doch die Wahrheit und alles heilig und bei Jesus. Und ja, der ist nichts mit. Der war weder tot noch war bei Jesus. Aber solche Leute treten auf und sie haben vielfach das offene Ohr von Christen, weil das klingt ja so toll und vor allen Dingen viel spannender als die altbekannten Geschichten in der Bibel. Die kennen wir ja sowieso schon alles. Ist ja langweilig, hier immer was Neues, was Frisches. Und ich glaube, das ist das alles, was Paulus sagt. Ey, diese ganzen Altweiberlegenden, lass die doch sein, lass die Leute erzählen. Und wenn einer sagt, er war im Himmel, dann okay, dann soll er im Himmel gewesen sein. Das ist ja seine Sache und Jesu. Was macht mit Paulus, mit seiner Entführung in den Himmel? Da sagt er, ja, ich weiß nicht, ob ich im Körper war oder jenseits, aber dann habe ich was gesehen mit unaussprechlichen Worten. Und dann war Schluss. Kein Wort mehr. Ja, wenn wirklich einer mal bei Jesus ist, dann ist das eine Sache zwischen ihm und Jesus. Dann soll er das nicht an die große Glocke hängen. Dann kann er sich darüber freuen. Und wenn es stimmt, ist es okay. Und wenn es nicht stimmt, soll er erst recht schweigen. Es gibt ja auch Leute mit blühender Fantasie, nicht? Die haben dann häufiger mal solche Ideen. Deshalb hier ganz eindeutig, stützt euch auf das Wort des Glaubens und nicht auf irgendwelche Altweiberlegenden, die ja hier nicht Märchen sind, sondern die im christlichen Rahmen auftreten. Es geht ja um Gemeinde. Es geht also um christliche Altweiberlegenden. Also Geschichten, die irgendwo dann kolportiert und weitergetragen werden. Vertraut denen nicht. Übrigens gibt es die auch manchmal im Negativen. Wenn ich hier noch ein anderes praktisches Beispiel sage, immer wieder, wo ich in Gemeinden komme, da habe ich mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zu tun. Also wie manchmal denke ich mir, wie leichtgläubig Christen sind. Da tritt irgendjemand auf und hat irgendeine, jetzt wieder die Freimaurer. Oh, da ist einer aus dem Freimaurer der obersten Etage ausgeschieden und der weiß jetzt alles, wie die Weltverstrickungen sind. Und da Obama, der ist auch schon ein Vertreter davon und was weiß ich. Eieiei. Und dann, wenn jemand den nachprüft, dann merkt man, alles anonyme Quellen, keiner weiß genau woher, du musst den Leuten einfach bloß glauben. Tja, und dann, je nachdem, es müssen nicht die sein, es können dann auch die Illuminaten sein oder je nachdem der Opus Dei oder es können die Scientologen sein oder es können die Satanisten sein. Ich könnte euch noch ein paar solche Verschwörungstheorien sagen. Und zwar endlos. Natürlich ist auch ganz klar, dass der Anschlag vom 11. September war natürlich auch nicht die, sondern das waren die Freimaurer, die dahinter waren, um die Weltregierung zu machen. Und Hitler ist auch durch die Freimaurer geschickt und was weiß ich noch alles. Und manchmal denke ich mir, diese Christen sind so gutgläubig. Das ist erschreckend. Also wenn dann mal der Antichrist kommt, der hat gar nicht viel zu tun. Ne? Also, oder da gibt es ja diese Bücher hier mit den, was weiß ich, die sechste Kolonne Satans von dem Van Helsing oder solche Geschichten. Und das lesen Christen massenhaft, diese Bücher. Und die glauben das auch noch alles. Und da muss man sagen, erschreckend. Häufig nur allein mit gesundem Menschenverstand müsste man erkennen, das ist nichts anderes als Altweiberlegenden. Die machen den Leuten Angst, da ist ja gar nichts dabei. Natürlich, die Welt ist schlimm genug. Dafür brauchen wir gar nicht so viel Verschwörungen. Und wie gesagt, ich bin einigen dieser Verschwörungstheorien nachgegangen. Und die, denen ich nachgegangen bin, die haben sie alle als falsch rausgestellt. Deshalb in der Zwischenzeit bin ich gar nicht mehr motiviert, denen viel nachzugehen, sondern sage, die Welt ist schlimm genug, dafür brauchen wir nicht unbedingt noch eine Verschwörung der Scientologen, der Freimaurer. Die Menschen sind gottlos auch ohne die. Und das waren sie immer. Darüber hinaus eben häufig sehen die Leute auch, da sind dann keine Quellenangaben, die Leute sagen, das weiß ich aber nur und das weiß kein anderer, weil es so hochgeheim ist und hey, also manchmal habe ich mir schon gedacht, naja, das wäre jetzt natürlich nur ein Gedankenexperiment. Ne? Also wenn ich dann hier in der Bibelschule nichts mehr zu tun habe, dann entwerfe ich auch noch ein paar Verschwörungstheorien. Die lassen sich mich blendend verkaufen. Also da kann man kein richtig Geld verdienen dafür. Dieser Des Griffin, ne? Der ist dadurch reich geworden. Des Griffin, kennt ihr ja, ne? Der hat so einige dieser Bücher geschrieben. Der ist dadurch reich geworden. Insbesondere unter christlichen Kreisen. Die verkaufen das massenhaft, wobei es mit dem Glauben nichts zu tun hat. Und der Mann heißt nicht mal Des Griffin. Das ist noch ein Pseudonym. Das heißt, er ist nicht mal so ehrlich, dass er unter eigenem Namen auftritt. Vielleicht ist das jetzt irgendeiner unserer Nachbarn, der reibt sich die Hände, nicht? Ah, ordentlich mal hier was abgesahnt, nicht? Und ich muss nicht mal gerade stehen für das, was ich schreibe. Also äußerst problematisch. Und der sagt natürlich, ja, ich sag meinen Namen nicht, damit ich von der oberen Herrscher der Bilderberger und was weiß ich nicht entdeckt werde. Hey, wie blöd müssen die denn sein? Die verfügen scheinbar über alle Macht der Welt, die können alle Regierungen einsetzen, nur diesen billigen Buchschreiber, den können sie nicht ausfindig machen, wenn er mal einen falschen Namen angibt. Ja, also wenn das so blöde Weltverschwörer sind, dann brauchen wir vor denen auch keine Angst zu haben. Ja, also da würde ich sagen, seid vorsichtig, lasst euch nicht verstricken in solche Altweiberlegenden. Ja, es gibt genügend böse Menschen, zweifellos. Aber geht nicht einfach irgendwelchen Verschwörungstheorien nach. Ich habe da zig von denen gefunden und also, wie gesagt, es gibt natürlich Treffen von Regierungsvertretern, von Politikern und Wirtschaftsvertretern. Natürlich gibt es die. Aber die müssen gar keinen großen religiösen Anstrich haben. Die wollen einfach mehr Gewinn machen. Dann wird ein Kartell gemacht, um, was weiß ich, die Zementpreise abzusprechen. War ja in Deutschland vor ein paar Jahren so. Aber das ist jetzt nicht, um die Weltverschwörung zu machen, sondern den meisten Menschen geht es einfach um ihren Vorteil. Sie wollen mehr Macht, sie wollen mehr Geld. Das ist das, was die Bibel schon ganz deutlich sagt. Das ist das, was die Menschen manipuliert. Also gut, Altweiberlegenden, die weise ab. Dagegen übe dich in Gottesfurcht. Und dann wird jetzt gesagt, dieses Üben ist noch ein interessantes Wort. Üben ist nämlich ein Begriff aus dem Sport. Das könnten wir auch übersetzen wie trainiere die Gottesfurcht. Und das bedeutet, dass wenn du gottesfürchtig sein willst, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann braucht das wie beim Sport ein beständiges Training, einen beständigen Einsatz. Das heißt, es geht nicht darum, einmal habe ich in der Evangelisation die Hand gehoben und jetzt ist alles in Ordnung, das war es im christlichen Leben. Nein, das ist die Entscheidung, die am Anfang steht. Wie die Entscheidung am Anfang, ich will jetzt Radsportler werden. Aber dann sind viele schweißtreibende Stunden, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und genauso heißt es auch, trainiere die Gottesfurcht, bleib darin. Und jetzt können wir auch verstehen, warum er danach auf die leibliche Übung kommt. Da steht nämlich, denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, weil er nämlich vorher diesen Begriff aus dem Sport genommen hat. Und dann sagt er jetzt im Vergleich dazu, viele Leute, die üben ganz intensiv, damit sie irgendwo mal auf dem Treppchen stehen bei Olympia. Ihr Leben lang investieren sie da rein, tagtäglich, machen sogar ihren Körper kaputt, damit sie einmal eine Goldmedaille oder eine Silber oder eine Bronze oder vielleicht sonst irgendwo da noch beistehen. Und dann soll er gesagt werden, ja, diese körperliche Übung, was die da machen, diesen Sport, der bringt es im Letztlichen ja gar nicht. Das ist zwar mal ein schöner Moment, aber dann war es das. Aber im Vergleich dazu haben wir ja durch unsere Gottesfürchtigkeit viel, viel, viel mehr zu gewinnen. Wenn also der Sportler schon beständig übt, um sein Ziel zu erreichen, dann sollten wir viel, viel, viel mehr üben und einsetzen, um unser geistliches Ziel zu erreichen, weil das ja viel, viel, viel wichtiger ist, als bei einer Olympiade irgendeine Goldmedaille zu bekommen. Deshalb kommt auch danach, die leibliche Übung ist zu wenig nütze, die Gottesfurcht, von der er sagt, dass wir sie einüben sollen, aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Also wenn du jetzt dein geistliches Leben einübst, wie, da wird uns ja gesagt, das Wort Gottes studieren, auch auf das Gewissen achten, also das heißt das, was wir leben und das, was wir denken, sehr stark im Blick haben, dann hat das Auswirkungen auf das jetzige Leben und auf das zukünftige. Und das ist ja eine Wahrheit, die Bibel uns immer wieder sagt. Auf das diesseitige Leben hat es Auswirkungen, weil wir dann erst die Fülle des Wirkens Gottes erleben. Nur wenn wir so leben, wie Gott es will, dann werden wir auch merken, das lohnt sich wirklich, mit Jesus zu leben. Wir werden immer mehr merken, wie er unser Leben führt, wie er es leitet. Wir werden merken, wie er uns bereichert und beschenkt. Wir werden auch merken, wie wir ein sinnvolles Leben führen, was nicht eben irgendwo nur in den kurzzeitigen Moden unserer Umwelt sich erschöpft. Darüber hinaus hat es eine Auswirkung fürs ewige Leben. Nicht, dass wir gerettet werden. Gerettet werden werden wir allein durch Gnade, sagt Paulus im Römerbrief ja ganz deutlich. Aber es wird auch für uns ein Gericht geben im Jenseits. Ein Gericht, in dem unsere Taten beurteilt werden. Und in dem wir entweder, wie Paulus zum ersten Korintherbrief schreibt, dann bloß dastehen. Es wird alles verbrennen, schreibt er, wie Heu, Stroh, Stoppeln, was wir in unserem Leben haben. Oder, wie Jesus dann auch sagt, sammelt euch Schätze da, wo sie nicht vermodern können. Da, wo sie nicht Diebe durchgraben, wo kein Rost hinkommt, wo keine Motten fressen, nämlich im Himmel bei Gott. Und das gibt es hier ganz zahlreiche Aussagen, die immer wieder sagen, denkt daran, es gibt auch eine Beurteilung, die wir bei Gott haben werden, da stehen nicht alle plötzlich gleich da. Wir werden gerettet zu Gott, ja, das ja, durch Gnade. Aber wie wir hier leben, hat Auswirkungen auf unser Leben in der Ewigkeit. Und das sagt Paulus hier ja auch deutlich, es hat eine Verheißung für dieses und fürs zukünftige Leben, wie wir uns hier üben in der Gottseligkeit. Wir müssen landen. Tja, soll ich jetzt nochmal so machen, die Verse alle jetzt ganz schnell? Nee, nicht. Aber ich mache hier vielleicht noch einen Gedanken und dann mache ich den Rest einfach morgen. Den nächsten Gedanken, den wir hier haben, bis Vers, Also, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Genau dieselbe Formulierung hat er einige Kapitel vorher schon mal gesagt, im selben Brief. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und hier will er einfach mit betonen, das, was ich euch hier sage, das ist ganz besonders wichtig. Deshalb achtet darauf. Und dann sagt er, denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Also hier sagt er, wir setzen uns für diese Wahrheit ein, also für die Wahrheit, die von Gott kommt, für die Gottesfurcht. Wir sagen den Menschen nicht, was sie unbedingt hören wollen, aber weil wir das sagen, werden wir geschmäht. Er sagt ja, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Und Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt heißt nicht nur bezüglich der Erlösung. Denn an dieser Stelle spricht Paulus ja gar nicht von Erlösung. Sondern das meint auch bezüglich unserer Lebensführung. Wir haben unser Vertrauen auf den lebendigen Gott gesetzt, dass was er sagt für unser Leben, dass das gut und richtig ist. Und deshalb werden wir verlästert. Da sagen Leute, das ist ja altmodisch. Oder denk doch an dich, du machst dich ja kaputt, wenn du so und so lebst. Oder das machen doch alle so. Das sind typische Sachen, die Christen, die konsequent leben wollen, immer wieder hören. Sowohl von ihrer ungläubigen Umgebung, manchmal sogar von Leuten, die Christen sind. Und diese Angriffe hat Paulus ja auch erlebt. Von Leuten aus den eigenen Reihen, die ihn angegriffen haben. Denken wir an die Korinther, denken wir hier an die Epheser, zu dem der Timotheus gesandt ist, um da zu schlichten. Gab es immer wieder. aber ganz besonders natürlich von der ungläubigen Welt. Weil die ungläubige Welt denkt ja, wir als Christen sind die Allerblödsten. Da hast du Probleme in der Ehe. Tja, hey, warum bleibst du mit dem Kerl noch zusammen? Oder mit der Frau? Trenn dich doch. Da gibt's eine Möglichkeit, irgendwo am Arbeitsplatz unrechtmäßig Geld zu verdienen. Ja, mach es doch. Da gibt's die Möglichkeit, einen Auftrag zu bekommen, indem du deinem Auftraggeber versprichst, dass du in einer Woche liefern kannst, obwohl du jetzt schon weißt, dass es mindestens 3 braucht. Ja, dann mach es. Du hast den Auftrag und wenn der erstmal kommt, ist alles in Ordnung. Das würden solche Sachen, das ist doch ganz normal, würden die Leute sagen. Und da wirst du dann verlästert. Da, wenn du auf diese Gottseligkeit vertraust. Und da sagt aber, wir haben diese Vertrauen, die Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt, dass er sowohl was die Rettung angeht, der Seele, als auch was die Lebensführung angeht, den richtigen Maßstab gibt. Und da sagt er, dieser Gott ist Retter aller Menschen. Und jetzt könnte das ja ein Vers sein, der all denjenigen, die für die Allversöhnung stehen, ganz begeistert. Wow, hier sehen wir, Gott ist der Retter aller Menschen, alle Menschen werden gerettet. Aber danach steht ja noch besonders der Gläubigen. Was heißt denn das? Ja, wenn alle gerettet werden, warum werden denn besonders die Gläubigen gerettet? Entweder Rettung oder Nichtrettung. Was hier gemeint ist, steht ja nicht, dass er alle Menschen rettet, sondern da steht, dass er der Retter aller Menschen ist. Das bedeutet im Kern ja, das, was er getan hat, genügt, dass alle Menschen gerettet werden können. Er ist der Retter der Menschen, das wird aber erst aktiv, wenn die Menschen sich auch retten lassen. Und das sind die Gläubigen. Deshalb steht besonders für die Gläubigen. Ja, weil bei den Gläubigen diese Rettung eben auch zum Ziel gekommen ist. Bei denen, die noch nicht gläubig sind, für die ist er auch Retter. Aber das hat doch keine Auswirkung auf ihr Leben. Sobald sie zu ihm kommen und diese Rettung annehmen und Sündenvergebung bekommen, dann ist er auch ihr persönlicher Retter. Und dann ist eben, was hier steht, besonders für die Gläubigen. Also das, was Jesus getan hat, was Gott getan hat, ist für alle Menschen. Das lesen wir auch schon, immer wieder in den Evangelien. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Alle können gerettet werden, wenn sie denn wollen, wenn sie glauben und um Vergebung ihrer Schuld bitten. Aber besonders ist er Retter der Gläubigen, weil hier ist diese Rettung zum Zug gekommen. Da hat sie das realisiert, was sie eigentlich will. Und deshalb wird das hier an dieser Stelle erwähnt. Ja, ich glaube, wenn jetzt die Zeit um ist, machen wir hier einen Punkt. Die nächste Sache ist auch spannend, könnt ihr euch morgen darauf freuen, wo es dann darum geht, um den jugendlichen Timotheus und dass ihn dann niemand wegen seines Alters verlästern soll. Machen wir hier an dieser Stelle Schluss und ich bete gerne noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank für diese augenöffnenden Wahrheiten, auch für diese Warnungen, die wir heute im Timotheusbrief lesen konnten. Die Warnung davor, dass wir immer in einer gewissen Gefahr stehen können, vom Glauben abzufallen, von dir abzuirren, weil da Verführung um uns herum ist. Verführung durch Menschen, Verführung durch das, was wir von diesen Altweiberlegenden gehört haben, von irgendwelchen frei erfundenen frommen Dingen, von Verführung durch Gebote, wo Leute uns zwingen wollen, Dinge zu tun, die du an sich gut genannt hast. Leute, die eigentlich nach deiner Auffassung, nach dem, was wir da lesen, Lügner sind, Heuchler sind. Und wir möchten dich bitten, dass du uns davor bewahrst, dass du vor uns bewahrst, irre zu gehen oder vom Glauben abzuweichen, von dir abzuweichen. Lass du uns treu bei dir bleiben. Helf du, dass wir unseren Glauben trainieren können, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, vorantreiben können, dass wir dich immer näher kennenlernen, immer inniger mit dir leben, egal ob andere uns verlästern oder angreifen. Und wir möchten dich auch bitten, dass wir diese Ermahnung des Timotheus mitnehmen können, uns zu nähren aus deinem Wort und aus der Lehre. Nicht aus dem, was irgendwelche Menschen sagen, auch wenn es spektakulär klingt oder neu klingt, spannend klingt oder irgendwie in unseren Ohren sich gut anhört, sondern dass wir uns an dem immer wieder orientieren, was du uns zu sagen hast. Danke, dass wir da nicht alleine sind und selbst überlegen müssen, was richtig und was falsch ist, sondern dass du uns da Hilfestellung gegeben hast. Danke, dass du uns auch den Heiligen Geist gegeben hast, der uns dein Wort aufschließt und der uns Kraft gibt, im Alltag auf dich zu hören und dann auch das zu wollen und zu tun, was du willst. Amen.